Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Aller guten Dinge sind drei. Und nach den Nobelpreisen für Medizin und Physik diese Woche war heute der Nobelpreis für Chemie dran. Um 11:45 verkündete die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm, wer den dieses Jahr bekommt.
The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Caroline Bertozzi, Stanford University, California, USA, Morten Meldal, University of Copenhagen, Denmark, and to Barry Sharpless, Scripps Research, La Jolla, California, USA. They received the prize for the development of click chemistry and bio-orthogonal chemistry.
Die glücklichen Gewinner sind die US-Amerikanerin Caroline Bertozzi, die an der Uni Stanford forscht, der Däne Morten Meldal von der Uni Kopenhagen und der US-Amerikaner Barry Sharpless vom Scripps Research Institute in La Jolla. Und die drei bekommen den Nobelpreis, wir haben es eben gehört, für die Entwicklung der Klickchemie und der bio-orthogonalen Chemie. Was sich dahinter verbirgt und welchen Niederschlag die Arbeiten der Ausgezeichneten heute schon in unserem Alltag gefunden haben, erklären wir in den nächsten 25 Minuten. Herzlich willkommen dazu, am Mikrofon ist Ralf Krauter. Ja, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es bei mir gleich Klick gemacht hat bei den Stichworten Klickchemie und bio-orthogonale Reaktionen. Aber inzwischen weiß ich, es geht um eine Art Lego-Baukasten für Chemiker, in dem einzelne Molekülbausteine drin sind, die sich simpel und effizient zu größeren Einheiten zusammenbauen lassen. Der Wissenschaftsjournalist Arndt Reuning ist promovierter Chemiker und weiß da natürlich viel besser Bescheid, als ich es jetzt bei mir im Studio. Arndt, was verbirgt sich hinter der Klickchemie?
Ja, das ist zum ersten Mal einfach nur ein Synthesekonzept, um komplexe Moleküle herzustellen auf Basis von einfachen vorgefertigten Bauteilen. Die werden dann förmlich zusammengeklickt. Sharpless und Meldal, die haben diese Klickchemie begründet und Caroline Bertozzi, die hat sie dann erweitert. Sie betreibt Klickchemie in lebenden Zellen, also ganz unabhängig von der Zellchemie. Die beiden kommen sich nicht in die Quere und deshalb nennt sie das dann eben bio-orthogonale Chemie. Da geht es zum Beispiel darum, bestimmte Strukturen in der Zelle zu markieren mithilfe von Leuchtfarbstoffen oder auch darum, pharmazeutische Wirkstoffe ans Ziel zu bringen, wie zum Beispiel Krebsmedikamente hin zum Tumorgewebe ganz, ganz zielgerichtet.
Moleküle einfach so zusammenklicken zu größeren Einheiten, zielgerichtet, effizient, das klingt wirklich nach einer Art Baukastenprinzip. Wie genau funktioniert das?
Ja, es ist eher ein Baukasten für die Verbindungen zwischen den Bausteinen. Also es geht eher um die Haken und die Ösen dazwischen. Und ganz konkret sind das eben chemische Reaktionen bzw. eine Bibliothek, eine Sammlung von diesen chemischen Reaktionen. Normalerweise ist das ja sehr aufwendig, die organische Synthese von komplexen Molekülen. Das sind viele Einzelschritte, da entstehen Nebenprodukte, das ist anfällig gegenüber Feuchtigkeit und Sauerstoff. Das heißt, man muss unter Schutzgas arbeiten. Und die Klickchemie, die soll das alles sehr viel einfacher machen. Das sind Reaktionen, die bestimmte Kriterien erfüllen, die leicht ablaufen, die vollständig ablaufen, also keine Nebenprodukte bilden. Wasser dient häufig als Lösungsmittel, auch gegen Sauerstoff sind sie unempfindlich. Und die Inspiration dahinter liefert die Natur. Da gibt es das ja auch, dass einzelne Kettenmoleküle aufgebaut werden aus einzelnen Bausteinen. Wenn wir zum Beispiel an die Zucker denken, also Zellulose zum Beispiel oder Stärke aus einzelnen Glukoseeinheiten oder auch die Eiweißmoleküle, die bestehen aus einzelnen Aminosäuren, die über Peptidbindungen verknüpft werden und natürlich DNA und RNA.
Jetzt hat das Nobelkomitee ja drei Preisträgerinnen ausgezeichnet. Wer davon hat denn jetzt die wirklich grundlegenden Arbeiten gemacht und wie ging es dann weiter?
Naja, in diesem Fall ist das gar nicht so leicht zu beurteilen. Meldal und Sharpless, die haben beide im Jahr 2001 die grundlegende Publikation dazu veröffentlicht, und zwar zur selben Reaktion, also sozusagen zu denselben Haken und Ösen. Und im Fall von Meldal war das tatsächlich ein Zufallsfund. Der wollte eine Reaktion im Labor durchführen, gut geplant, Reaktion zwischen Stoff A und B zu Stoff C. Routinereaktion. Und dann sah aber C irgendwie ganz anders aus, als er sich das gedacht hatte. Da hatte B offenbar am anderen Ende reagiert und das lag an einem Katalysator, ein Kupfersalz, das dabei war. Und das hat die Reaktion quasi verändert, hat ein anderes Ende aktiviert und dadurch kam es eben dazu, dass ja diese Reaktion sehr leicht abgelaufen ist und damit die Blaupause geliefert hat für die erste Reaktion in der Klickchemie. Aber das Konzept selbst, das stammt natürlich von Sharpless und angepasst auf lebende Zellen wurde es dann von Bertozzi.
Worin besteht denn der praktische Nutzen der Klickchemie und was sind mögliche Anwendungen?
Naja, es lassen sich damit nicht beliebige Verbindungen herstellen. Also Klickchemie ist nicht Chemie in leicht, Chemie, die immer gelingt und nicht klebt oder so.
Schön wär's.
Es lassen sich pharmazeutische Wirkstoffe damit herstellen, bestimmte Farbstoffe, auch Chemikalien für die Landwirtschaft. Kunststoffe lassen sich leicht modifizieren zu sogenannten funktionalen Kunststoffen, also welche, die Strom leiten, die Licht einfangen können, für Photovoltaik zum Beispiel, antibakterielle Kunststoffe. Und natürlich kommt dann eben noch dieses Prinzip der bio-orthogonalen Chemie dazu mit einer ganz neuen Qualität. Und das hat heute Caroline Bertozzi selbst beschrieben, als eben sie bei der Verkündung des Nobelpreises zugeschaltet wurde. Und das hören wir uns gerade mal an.
Die beiden Anwendungsbereiche mit dem größten Impact sind erstens der Einsatz der bio-orthogonalen Chemie als biologisches Instrument, um neue Arten von Biomolekülen zu entdecken, von denen wir noch nicht einmal wussten, dass sie existieren. Der zweite wichtige Bereich ist die Medizin und insbesondere die zielgerichtete Verabreichung von Medikamenten. Das bedeutet, Chemie im Inneren des menschlichen Körpers zu machen, um sicherzustellen, dass Arzneimittel genau dort landen, wo sie hin sollen und nirgends sonst.
Also diese Chemie ist ein Instrument, ein Werkzeug für die Biologie und für die Medizin.
Vielen Dank, Arndt Ronning. Wir sprechen uns gleich nochmal. Zunächst wollen wir aber einen Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, der mit den Arbeiten der drei heute Ausgezeichneten auch bestens vertraut ist und uns mehr darüber erzählen kann. Professor Christian Hackenberger leitet eine Forschungsgruppe am Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie in Berlin. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie gut kennen Sie die drei Laureaten Caroline Bertozzi, Morten Mehldahl und Barry Sharpless persönlich?
Frau Bertozzi kenne ich sehr gut, insbesondere deswegen, weil wir auch einige ihrer Verfahren bei uns in meiner Arbeitsgruppe verwenden und weiterentwickelt haben. Ich habe sie das erste Mal kennengelernt. Das war ungefähr ein Jahr, nachdem sie ihre bahnbrechende Arbeit in Science publiziert hat. Das war während meiner Doktorarbeit damals noch in Aachen 2001. Und seitdem sind wir eigentlich sehr in Kontakt geblieben. Ich habe dann irgendwann meine eigene Arbeitsgruppe aufgebaut und ja, dieses Konzept der bio-orthogonalen Chemie hat mich von Anfang an fasziniert und auch immer wieder inspiriert, motiviert. Und deswegen, sie kenne ich sehr, sehr gut. Herrn Sharpless kenne ich auch persönlich schon seit vielen Jahren. Herr Sharpless ist natürlich eine Koryphäe in der organischen Chemie und der Chemie sowieso. Er hatte ja schon mal einen Nobelpreis gewonnen.
2001, ja.
Hm. Richtig, die asymmetrische Katalyse. Und einen berühmten Vortrag, ich habe damals einen Postdoc dann 2003, 2004 am MIT in Boston gemacht, da hat Herr Sharpless über dieses Konzept der Klickchemie vorgetragen, was höchst kontrovers war damals in der Community, weil ich immer gesagt habe, wozu brauchen wir sowas wie eine Klickchemie? Ja, aber wie Sie sehen, es war offenbar nötig, dass man eben gerade über so eine neue Art der Reaktionsführung nachgedacht hat.
Wie würden Sie, wenn Sie sagen, Frau Bertozzi kennen Sie näher, wie würden Sie die beschreiben als Wissenschaftlerin? Was zeichnet die aus?
Also erstmal eine hochkreative Person, die sich nicht scheut, verschiedene wissenschaftliche Bereiche miteinander zu verknüpfen. Es gibt seit dem Jahr auch 2000, 2001 so diesen Bereich der chemischen Biologie, das ist auch genau das, in dem wir forschen, in dem eben gerade chemische Methoden verwendet werden, um biologische Fragestellungen zu adressieren. Und da ist sie eine der ganz sichtbaren, absoluten Koryphäen in diesem Gebiet. Und Sie müssen sich wirklich als Person vorstellen, die mitreist. Also ich werde nie vergessen den Vortrag, den ich damals gehört habe während meiner Doktorarbeit. Das war, ich glaube, bei Bayer damals irgendwo in Leverkusen. Da hat sie einen mitreißenden Vortrag gehalten über das Konzept der bio-orthogonalen Chemie, dass die Leute dann hinterher auf ihren Stühlen nicht gestanden haben, war alles. Also sie ist wirklich jemand, der die Wissenschaft ganz toll vermitteln kann, aber auch die Begeisterung teilen kann, was letztendlich durch chemische Methoden und bio-orthogonale Chemie im Besonderen möglich ist, um in der Biologie bestimmte Fragestellungen zu lösen, zu adressieren und neue Moleküle zu generieren.
Ich habe gelesen, Sie selbst erforschen ja Signalwege in menschlichen Zellen. Welche Rolle genau spielen diese Grundlagen der bioorthogonalen Chemie, die also zurückgehen auf Carolyn Bertozzi, bei Ihrer heutigen Arbeit?
Also nochmal kurz zusammenzufassen, was Frau Bertozzi letztendlich gemacht hat. Sie hat hochselektive chemische Reaktionen kreiert und identifiziert und sie darauf angewandt, diese Reaktion wirklich in komplexen Organismen und sogar in lebenden Organismen, in Tieren anzuwenden. Also Sie können sich so vorstellen, dass diese Reaktionen so hochselektiv sind, dass sie zwei Komponenten miteinander verknüpfen, sogar in Gegenwart von vielen anderen Molekülen, die dabei unbeteiligt bleiben. Und dieses ist ein unglaublich wertvolles Werkzeug, um eben gerade zum Beispiel bestimmte biologische Moleküle zu labeln, zu visualisieren, zu markieren. Wir verwenden das bei mir in meiner Arbeitsgruppe zum Beispiel für die Modifikation von Antikörpern, zum Beispiel krebsspezifischen Antikörpern, die wir dann mit bestimmten toxischen Molekülen oder Wirkstoffen ausstatten. Das wären dann sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die dann für Krebsmedikamente verwendet werden können. Die Idee ist, dass sie den Antikörper, der krebsspezifisch ist, mit einem toxischen Molekül ausstatten, das dann direkt und nur zu dieser Krebszelle transportiert wird. Und das Entscheidende dabei ist diese hochselektive Reaktion, die es ermöglicht, diese toxische Komponente ganz selektiv mit dem Antikörper zu verknüpfen.
Das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Art biologische Lenkwaffe, die man auf diese Weise dann konstruieren kann, wenn wir jetzt über Krebstherapie zum Beispiel reden.
Das Entscheidende, ich verwende auch immer ganz gerne, dass einer Drohne oder eines Spürhundes, den man mit einer Bombe ausgestattet hat. Und diese Drohne oder der Spürhund, der spürt dann halt genau diese Krebszelle auf. Und nochmal, das Entscheidende dieser chemoselektiven, der Klick- oder bioorthogonalen Reaktion ist halt, dass sie diesen Wirkstoff ganz selektiv mit dieser Antikörperkomponente verknüpfen können.
Das heißt, bei der Diagnose und Therapie von Krankheiten werden diese Verfahren künftig wichtig werden oder sind sie es auch heute schon? Wird das schon industriell eingesetzt, diese Verfahren der Klickchemie oder der bioorthogonalen Chemie?
Auf jeden Fall. Also bioorthogonale Chemie selber in dem Sinne gibt es gerade für diagnostische Verfahren sehr häufig. Es gibt zwar kein konkretes Medikament bekannt, in dem es das schon angewandt wird, aber das ist ein häufig verwendetes Instrument, eben gerade in den modernen Lebenswissenschaften und auch in der modernen pharmakologischen Forschung. Solche hochselektiven Reaktionen, die gibt es aber laufend, die eben gerade ja, für solche Wirkstoffkonjugate verwendet werden. Die besondere Leistung der Klickchemie, und da sind wir eben gerade bei den beiden Herren, die Auszeichnung haben, ist, dass diese Reaktion wirklich zu einem Routinewerkzeug, zu einem vielfach eingesetzten Werkzeug sich entwickelt hat, die für die Modifikation von verschiedenen Polymeren, von verschiedenen Oberflächen verwendet werden kann, die es auch ermöglicht, diese mit zusätzlichen Funktionalitäten auszustatten. Sie müssen sich das so vorstellen, dass durch die Arbeiten von Frau Bertozzi und auch durch Herrn Sharpless quasi ein Startschuss gefallen ist und sich die gesamte Community darauf gestürzt hat, solche Reaktionen zu entdecken und neu zu entwickeln.
Sagt Christian Hackenberger, er forscht am Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie und ist Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Wie in den vergangenen beiden Tagen auch, wollen wir jetzt noch ein paar persönliche Details zu den frisch gekürten Chemie-NobelpreisträgerInnen liefern. Fangen wir an mit Morten Meldahl von der Uni Kopenhagen. Star-Allüren sind ihm offenbar fremd und er mag Kommunikation auf Augenhöhe. Das jedenfalls hat uns der Genomforscher Dr. Stefan Riesenberg erzählt vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Er ist Postdoc beim frisch gekürten Medizin-Nobelpreisträger Svante Paabo dort und war als Erasmus-Student mal ein halbes Jahr lang in der Arbeitsgruppe von Morten Meldahl in Kopenhagen.
Dort war alles sehr familiär von Anfang an und es war auch sehr flache Hierarchien. Also es war auch völlig egal, dass ich nur ein Praktikum gemacht habe. Man wurde völlig gleichberechtigt behandelt und man war zusammen Mittagessen, hat zusammen Weihnachtsferien gemacht und wir hatten regelmäßige Meetings und da ging es halt auch nur darum, ob die Ideen gut sind und nicht, wer das jetzt präsentiert. Also war eine super Erfahrung.
nach Morten Meldahl und den persönlichen Eindrücken von Stefan Riesenberg eben wollen wir jetzt den Oldie im Trio der Laureaten noch mal genauer ins Visier nehmen. Den US-Amerikaner Barry Sharpless, der in Kalifornien lebt und, wie schon gehört, bereits zum zweiten Mal den Chemie-Nobelpreis bekommt. Und das war vor ihm nur Frederick Sanger gelungen. Andrea Hoferecher porträtiert den umtriebigen Molekülflüsterer für uns.
Sein Name ist Sharpless, Barry Sharpless. Klingt ein bisschen nach James Bond und der Promi-Faktor passt tatsächlich, jedenfalls in der Welt der Naturwissenschaften. Schon mehrere chemische Reaktionen wurden nach dem heute 81-jährigen Chemiker benannt. Und er wurde heute zum zweiten Mal mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Das erste Mal geschah es im Herbst 2001. Auch damals ging es um die gezielte, effektive Produktion ganz bestimmter Moleküle, die etwa im Kampf gegen Krankheiten helfen, überhaupt nützliche Moleküle zu kreieren. Das ist wohl sein Antrieb.
We're just here to serve. We're here to make bonds, not just make bonds.
Wir sind nur auf der Erde, um zu dienen, um Nützliches herzustellen. Deshalb ist die Chemie eine zentrale Wissenschaft. Nicht, weil wir als Fachrichtung wichtig sind oder als etwa eine Religion. Wir sollten alle zusammenarbeiten in einer Art ökologischer Abteilung. Denn es geht immer um Organismen. Und wir dienen dem Leben, ob wir wollen oder nicht.
Das sagte Barry Sharpless vor 3 Jahren am Oak Ridge National Laboratory, einem renommierten Forschungsinstitut in Tennessee. Dieses ganzheitliche Denken könnte durchaus seiner Kindheit geschuldet sein, denn jedes Jahr verbrachte er die Sommerferien eher ländlich an einem Fluss in New Jersey und begeisterte sich fürs Angeln. In der Schule verliebte er sich dann regelrecht in das chemische Periodensystem der Elemente und startete seine wissenschaftliche Karriere. Sharpless studierte Chemie in Harvard, war Professor am Massachusetts Institute of Technology und an der Stanford University. Seit 1990 ist er dem Scripps Research Institute treu. Vor 3 Jahren wurde ihm die Priestley-Medaille der American Chemical Society verliehen, die ihn in einem Artikel gar als Molekülflüsterer bezeichnete. Darin finden sich auch Zitate von Mitarbeitenden. Barry Sharpless sei ein bisschen unkonventionell, exzentrisch, eine Art Chemie-Nerd. Und Studierende sagen, Sharpless denke quasi selbst wie ein Molekül, könne regelrecht vorhersagen, wie diese sich verhalten. Die Erfahrung dafür hat er natürlich, auch das Talent und eine Menge Ehrgeiz.
There's something missing in the best reactions we have, and that is, they're not good enough.
Selbst die besten chemischen Reaktionen heutzutage sind nicht gut genug. 99% Ausbeute sind nicht gut genug, obwohl ich da viele Jahre selbst noch von begeistert war, von so einer Ausbeute.
By 99 or 95% yield.
Das Ziel, immer besser zu werden, bleibt. Dabei hilft auch das Team, das Barry Sharpless bei seinem Vortrag in Tennessee nicht unerwähnt lässt. Er zeigt ein Foto, auf dem die jungen Forschenden zu sehen sind. Zwar nicht gekleidet wie James Bond, dafür aber unter anderem passend zum Forschungsthema Klick-Chemie im Shirt mit Lego-Aufdruck.
Andrea Hoferechter mit einem Porträt von Barry Sharpless, dem Wegbereiter der Klick-Chemie, der heute schon zum zweiten Mal den Nobelpreis für Chemie gewonnen hat. Frage an den promovierten Chemiker und Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning. Gehen den Chemikern denn jetzt schon die preiswürdigen Kandidaten aus, dass das Nobelkomitee Barry Sharpless zum zweiten Mal aufs Treppchen gehoben hat?
Ja, Ralf, der Fachkräftemangel macht sich auch hier auch beim Nobelpreis offenbar bemerkbar. Nein, ganz im Ernst. Es wurden ja bereits Doppelpreise vergeben, zum Beispiel Linus Pauling in Chemie und Frieden, Marie Curie in Physik und Chemie, aber auch doppelte Nobelpreise im selben Fachgebiet. Sie hatten ja vorhin schon Frederick Sanger erwähnt, wird natürlich meistens mit der DNA-Sequenzierung in Verbindung gebracht, aber er hat auch zum Beispiel zur Struktur des Insulins geforscht und wurde dafür ausgezeichnet. Und in der Physik war es John Bardeen, der 2 Nobelpreise erhalten hat.
Jetzt soll ja der Nobelpreis nach dem Willen von Alfred Nobel, dem Stifter, für konkrete Forschungsergebnisse vergeben werden, die zum größten Nutzen der Menschheit beigetragen haben. Wie passt das denn jetzt ins Bild, dass da jetzt mit Klickchemie und der bio-orthogonalen Chemie letztlich 2 Konzepte ausgezeichnet wurden, also sehr abstrakte Dinge, wenn man so will? Ist das nobelpreiswürdig im strengeren Sinne?
Ja, das wurde kontrovers diskutiert. Nicht nur wir machen uns ja vor der Verleihung schon Gedanken darüber, wer es denn diesmal werden könnte. Und man muss sagen, es ist nicht nur ein Konzept, es ist auch noch ein sehr schwammiges Konzept. Es gibt diese Liste von Kriterien, die durch diese Klickreaktionen erfüllt werden sollten. Im Grunde genommen sagen die nur, naja, die sollten irgendwie leicht von der Hand gehen, die sollten einfach sein. Und da ist natürlich eine Diskussion angebracht, wo ist denn da die intellektuelle Leistung? Aber ich denke, das Nobelpreiskomitee hat sich da so ein bisschen beholfen und hat gesagt, wir prämieren natürlich hier auch diese allererste prototypische Reaktion, die von Sharpless damals entdeckt wurde und in dieses Konzept eingepasst wurde, das er sich überlegt hat. Und naja, er wurde dann natürlich eben dadurch doppelt prämiert. Auch das war immer so ein Argument gegen die Klickchemie als Nobelpreisthema, dann hieß es ja immer, naja, da müsst ihr ja Sharpless 2 Preise bekommen.
Hat er jetzt doch bekommen, genau. Aber Sie haben schon angesprochen, viele andere waren auch in dem Feld aktiv, das haben wir auch schon gehört. Wurden denn wichtige Namen ausgelassen, die den Preis vielleicht auch verdient gehabt hätten?
Naja, also ausgelassen würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sollten nicht vergessen, es geht darum, dieses Konzept mit Leben zu füllen. Also Reaktionen zu finden, die eben diesen Kriterien von Sharpless auch dann genügen. Und da sind viele Chemikerinnen und Chemiker beteiligt, da neue Reaktionen zu erschließen. Insgesamt ist das natürlich eine Gemeinschaftsleistung. Aber man muss auch sagen, prämiert wurden heute die Impulsgeber. Ja, also auch Mehldal, der zum Beispiel diese Routinereaktion durchgeführt hat, die dann schiefgelaufen ist und der aber erkannt hat, welches Potenzial denn doch dahinter steckt. Also von daher muss man sagen, es sind heute sicherlich die richtigen Namen prämiert worden.
In den vergangenen Jahren wurden ja oft Arbeiten prämiert, die sich eher so im Bereich Biochemie und Lebenswissenschaften befanden. Sie haben das als Fleisch- und Blutchemiker immer mit Skepsis gesehen. Ist das in diesem Jahr wieder ein ganz klassisches Chemie-Thema nach deinem Gusto?
Ja und nein. Also man muss sagen, begonnen hat dieses Gebiet ja mit der ganz klassischen organischen Synthese. Und durch Bertozzi wurde es dann eben erweitert zu der Synthese eben in lebenden Zellen, im Gewebe, in Versuchstieren. Also ich würde sagen, in diesem Jahr ist das so ein richtiger Crossover-Preis von der Chemie in die Biologie, fast schon noch in die Medizin hinein. Diese bioorthogonale Chemie erlaubt einfach Einblicke in die Zellchemie. Und ich würde mal denken, das ist nicht der letzte Preis dieser Art. Diese Arbeiten werden Früchte tragen. Sie werden neue Forschungen inspirieren. Und in Zukunft, denke ich, werden wir auch Nobelpreise erleben, die ganz genau eben auf der Klickchemie basieren und darauf aufbauen.
Infos und Einschätzungen waren das von Arndt Reuning, dessen Chemiestudium sich heute einmal mehr für uns hier ausgezahlt hat. Vielen Dank. Damit geht unsere Sondersendung zu den Gewinnern des Chemie-Nobelpreises zu Ende. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, schauen Sie auf unsere Webseite. Da gibt's weitere Informationen auch zu unseren Sondersendungen von gestern zum Physik-Nobelpreis und von vorgestern zum Medizin-Nobelpreis. Und ein kleiner Teaser vorab noch auf die Sendung morgen. Da führen wir ein ausführliches Interview mit dem frisch gebackenen Medizin-Nobelpreisträger Svante Paabo, der ja, wie gehört, Max-Planck-Direktor in Leipzig ist. Geht um den Boom der Paläogenetik und neue Einsichten zur Evolution des Menschen. Schalten Sie ein, es lohnt sich. Im Namen des ganzen Nobelteams hier bei Forschung aktuell im Deutschlandfunk danke ich für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Machen Sie es gut.
Sternzeit. 5. Oktober. Die Sternschnuppe am helllichten Tag. In diesen Nächten huschen wieder ein paar Sternschnuppen der Drakoniden über den Himmel. Dieser Meteorstrom ist mal sehr aktiv, mal äußerst schwach. Der Sternschnuppenblick ans Firmament kann sich aber immer lohnen, sogar bei Sonnenschein. Zum einen kann nachts jederzeit ein kleines Steinchen in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen. Bei perfekt klarem Himmel ist meist binnen weniger Minuten eine Sternschnuppe zu sehen. Es ist nur etwas Geduld gefragt. Mit ganz viel Glück trifft ein mindestens einige Zentimeter großer Brocken auf unsere Lufthülle. Das führt zu einer besonders hellen Sternschnuppe, einer Feuerkugel. So ein Objekt lässt sich sogar am blauen Tageshimmel erkennen, wie am 6. August nachmittags um 3:15. Über 60 Beobachtungen gingen bei den Meldestellen ein. Zudem filmten viele automatische Kameras zur Himmelsüberwachung die etwa vollmondhelle Sternschnuppe. Für knapp 2 Sekunden zog die Leuchterscheinung mit einem Feuerschweif über den Himmel und zerfiel in mehrere Teile. Das Objekt ist offenbar über dem Vogelsberg in die Atmosphäre eingetreten und in Richtung Nordwesten gezogen. Bei dieser Flugrichtung kann es nicht zu den im August aktiven Sternschnuppenströmen gehören, etwa den Perseiden. Das spricht dafür, dass es sich um ein kleines Stück eines Asteroiden gehandelt haben könnte. Ob Reste auf die Erdoberfläche gefallen sind, ist nicht bekannt. In jedem Fall lohnt der aufmerksame Blick an den Himmel. Auch am Tage sind, allerdings ganz selten, Sternschnuppen zu sehen.